Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 16 bis 19 der Sure 19, Maryam. In diesen Versen wird an Maria und die erstaunliche Geburt Jesu Christi alayhi salam erinnert. Doch hören Sie selbst. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Erinnere an das, was in diesem himmlischen Buch, dem Koran, von Maria, als sie sich von den Iren trennte und einen Ort in östlicher Richtung des Tempels aufsuchte, geschrieben ward und sich dort hinter einem Schleier vor möglichen Blicken anderer verbarg. Da sandten wir unseren Engel zu ihr, der sich ihr in menschlicher Gestalt ohne jeden Makel zeigte. Erschrocken rief sie aus: Ich suche vor dir Zuflucht bei dem barmherzigen Gott. Lass ab von mir, wenn du gottesfürchtig bist. Er, der Engel darauf: Ich bin von Gott, deinem Herrn, zu dir gesandt, damit dir ein Sohn voller Reinheit und Tugend werde.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Website pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 1. September 2021, gleich dem 10. Schahriwar, 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach folgt ein Interview. Anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt. Dann geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag Der Koran ruft zur Eintracht auf. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi, enge Zusammenarbeit zwischen Iran und Nicaragua ist notwendig, um US-Sanktionen zu neutralisieren. Iran, Besetzung Afghanistans durch USA brachte nichts als Tod und Zerstörung. Erfolgreicher Test des Raketensystems Mersot 16 in Iran. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi, enge Zusammenarbeit zwischen Iran und Nicaragua ist notwendig, um US-Sanktionen zu neutralisieren. Der iranische Präsident hat die Zusammenarbeit Irans und Nicaraguas auf internationaler Ebene als notwendig bezeichnet, um die US-Sanktionen zu neutralisieren und die Maßnahmen des US-Regimes gegenüber unabhängigen Ländern und Völkern kostspielig zu machen. Ibrahim Raisi erklärte bei einem Telefongespräch am Dienstagabend mit dem nicaraguanischen Präsidenten Daniel Ortega, dass die Gleichzeitigkeit der Islamischen Revolution in Iran mit der Revolution in Nicaragua den Weg für eine Stärkung der Beziehungen zwischen beiden Völkern ebne und sagte, der außenpolitische Ansatz der Regierung der Islamischen Republik Iran besteht darin, die Beziehungen zu lateinamerikanischen Ländern und der Karibik einschließlich Nicaragua zu verbessern. Raisi betonte, die gemeinsame Ansicht unserer beiden Völker bezüglich der Unverschämtheit der USA ist ein wertvolles Gut für die Interaktion und Konvergenz auf internationaler Ebene, um die nationale Souveränität unabhängiger Länder und Nationen zu verteidigen. Der nicaraguanische Präsident sagte bei diesem Telefonat, dass Nicaragua die Beziehungen zur Islamischen Republik Iran mit aller Kraft weiter stärken und ausbauen werde und fügte hinzu, heute haben die USA lateinamerikanische Länder mit verschiedenen Angriffen offen ins Visier genommen. Sie zielen auch auf unser Bündnis mit der Islamischen Republik Iran ab. Daher ist es unter diesen Umständen sehr wichtig, die Einheit zu wahren und die Solidarität unserer beiden Völker zu stärken. Daniel Ortega fügte hinzu, angesichts der Tatsache, dass das Bewusstsein unter den Nationen der Welt heute zugenommen hat, müssen wir den Weg des Kampfes für Frieden und Gerechtigkeit in der Weltarena durch die Stärkung unserer Beziehungen ausbauen. Iran, Besatzung Afghanistans durch USA brachte nichts als Tod und Zerstörung. Die 20-jährige Besatzung Afghanistans durch die USA und ihre Verbündeten hat laut dem Sprecher des iranischen Außenministeriums nichts als Tod und Zerstörung gebracht. In einem Tweet am Dienstag bezeichnete Said Khatibzadeh den Abzug des US-Militärs aus dem vom Krieg verwüsteten Land als eine historische Chance für die afghanische Regierung, den Kreislauf der Gewalt zu beenden und eine inklusive Regierung zu bilden. Eine C-17-Maschine der US-Armee transportierte am Montag die letzten US-Militärs aus Afghanistan und markierte damit das formelle Ende des längsten Krieges in der US-Geschichte. Der letzte US-Abzug erfolgte vor der von Präsident Joe Biden gesetzten Frist vom 31. August nach dreiwöchigen Evakuierungsbemühungen, die von Gewalt und Chaos überschattet waren. Letzte Woche wurden bis zu 200 Menschen, darunter 13 US-Soldaten, bei mehreren Bombenanschlägen vor dem internationalen Flughafen Hamid Karzai in Kabul getötet, gefolgt von US-Drohnenangriffen, bei denen 7 afghanische Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, ums Leben kamen. Die USA und ihre Verbündeten marschierten 2001 unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung und der Gewährleistung von Sicherheit in Afghanistan ein. Dennoch hat die Unsicherheit, der Terrorismus und die Drogenproduktion in Afghanistan seitdem dramatisch zugenommen. 20 Jahre später brachen die afghanische Regierung und das Militär angesichts des raschen Vorrückens der Taliban vor Ort zusammen, was als Ergebnis des übereilten Abzugs der US-Truppen aus dem Land beurteilt wird. Iran hat die dramatischen Entwicklungen in Afghanistan genau beobachtet und eine friedliche Machtübergabe und eine inklusive Regierung unter Beteiligung aller politischen und ethnischen Gruppen des Landes gefordert. Auf seiner wöchentlichen Pressekonferenz am Montag erklärte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Iran sei bereit, bei Gesprächen zwischen den afghanischen Gruppen zu helfen, um den Weg für die Bildung einer inklusiven Regierung zu ebnen. Wir haben den Menschen in Afghanistan immer zur Seite gestanden und unsere Priorität war es, Frieden, Stabilität und Fortschritt in Afghanistan zu gewährleisten, sagte er und bezeichnete Afghanistan als einen brüderlichen Nachbarn. Iran, erfolgreicher Test des Raketensystems Mersot 16. Der stellvertretende Einsatzleiter der Luftverteidigungskräfte der Armee der Islamischen Republik Iran gab den erfolgreichen Test des Raketenabwehrsystems Mersot 16 in der Zentralwüste Irans Deshte Kavir bekannt. Brigadegeneral Amir Mohammad Yousefi Khoshghalb sagte am Dienstag, das Raketensystem Mersot 16 sei komplett einheimisch und nutze neueste Technologien für die Abwehr von Cyberangriffen und bei Konflikten mit mehreren feindlichen Zielen gleichzeitig. Der stellvertretende Einsatzleiter der Luftverteidigung der iranischen Armee fügte hinzu, das Raketensystem Mersot 16 wurde erstmals unter Kontrolle des integrierten Verteidigungsnetzwerks und unter Kommando des Kontrollzentrums Hazrat Wali Asr alaihi salam für die Aufspürung, Identifizierung, Kollidierung und Zerstörung feindlicher Ziele eingesetzt. Brigadegeneral Khoshghalb erklärte weiter, dass hohe Mobilität und Agilität das wichtigste und herausragende Merkmal dieses Systems seien. Das Mersot 16-System ist in der Lage, Ziele mit Höchstgeschwindigkeit in geringer Höhe zu bewältigen, wie zum Beispiel verschiedene Arten von Marschflugkörpern. Das Mersot 16-Raketensystem erkenne und treffe ein Zielobjekt in jeder beliebigen Höhe, fügte er hinzu. Kabul, Bildung neuer afghanischer Regierung befindet sich in Endphase. Nach Angaben der Taliban befindet sich die Bildung einer neuen afghanischen Regierung in der Endphase, nachdem die USA ihre letzten Truppen abgezogen haben. Der hochrangige Taliban-Führer Anas Haqqani sagte dem Sender Al Jazeera am Dienstag, dass in den kommenden Tagen eine neue afghanische Regierung bekannt gegeben werde. Er stellte fest, dass der Prozess der Bildung einer neuen Regierung zu 90-95% abgeschlossen sei und das endgültige Ergebnis in den nächsten Tagen bekannt gegeben werde. Obwohl Haqqani es ablehnte, Kabinettsmitglieder zu benennen, zitierte Ria Novosti am Dienstag einen nicht genannten Taliban-Verantwortlichen mit den Worten, Mullah Abdul Ghani Barodar sei als Außenminister und Mullah Muhammad Yaqub, Sohn des Taliban-Gründers Muhammad Omar, als Verteidigungsminister sowie Sarojuddin alias Khalifa Haqqani, ein Sohn des verstorbenen Jalaluddin Haqqani, als Innenminister der Taliban-Regierung ernannt worden. Ein hochrangiges Taliban-Mitglied hatte den Medien zuvor mitgeteilt, dass die Taliban am Freitag, den 3. September, die Bildung einer neuen Regierung in Afghanistan bekannt geben werden. Obwohl die Taliban seit dem 15. August und nach der Flucht von Präsident Ashraf Ghani aus seinem Land erklärten, eine inklusive Regierung in Afghanistan zu bilden, wurden bisher noch keine Details veröffentlicht und der Bevölkerung und den verschiedenen politischen Gruppen stehen immer noch keine Informationen zur Verfügung, wie die Taliban diese inklusive Regierung in Afghanistan bilden wollen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit überwiegend sonnig bei Temperaturen um 35 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 32 Grad, Mashhad 28 Grad, Esfahan 30 Grad, Shiraz 31 Grad und Bandar Abbas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Die zweite große Explosion in Afghanistan in Flughafennähe beim Hotel Baron war offenbar kein Anschlag. Vielmehr haben US-Spezialisten die größte CIA-Station dort gesprengt, meint Christoph Hörstel, Bundesvorsitzender der Neuen Mitte, im Interview. Heute hören Sie den vierten Teil unseres Interviews. Das vollständige Interview ist wie gewohnt auf unserer Website unter pastoday.com/de abrufbar.
Herr Hörstel, inzwischen sind nun einige tausend Menschen auf der Flucht. Manche haben es geschafft, manche nicht. Ja. Jedenfalls, da hat man nun ein Problem, größeres Problem mit dieser neuen Flüchtlingswelle aus Afghanistan. Ja. Nicht nur die Nachbarländer, sondern auch sehr wahrscheinlich die europäischen und anderen Länder werden damit Probleme haben.
Alle ehemaligen.
Haben es nicht einfach vorausgesehen?
Ja, das ist interessant, nicht wahr? Die Spezialisten in allen diesen Ländern haben das mit Sicherheit vorausgesehen. Das kann man klar sagen. Es ist ja auch, glaube ich, in der NATO kein Geheimnis, was das US-Büro SIGAR von diesem Inspector General herausfindet. Ja, das ist allgemein in der NATO bekannt. So, jetzt fangen die also an, da intern zu diskutieren. Dann sagt die Politik, lass mal gut sein. Was sollen dann die Militärs machen? Sollen sie den Mann vom Auswärtigen Amt, der ihnen das erzählt, festnehmen? Ich habe in den letzten Tagen sehr praktische Erfahrungen gesammelt, dass ein Ansprechbüro, die sogenannte Hotline des Lagezentrums des Deutschen Auswärtigen Amtes, ist, ich will mal sagen, eine vorprofessionelle Möchtegern-Einheit. Ich habe da angerufen, ich habe seit einer Woche keine Antwort und die wissen ganz genau, wer ich bin. Die wissen, dass ich diese Zugänge habe. Schließlich bin ich ja auch Ausbilder oder Coach, wie soll man sagen, am Zentrum Innere Führung der Bundeswehr gewesen für diesen Fall Afghanistan. Die wissen das ganz genau. Trotzdem antworten sie nicht. Kenne ich schon diesen Unsinn. Das war am Anfang 2001, 2002 genau das Gleiche. Und jetzt aber ist es eben so, ich habe gleichzeitig im Lagezentrum der Bundeswehr angerufen, auch spannend, die Bundeswehr sagt, ja, Herr Hörstel, wir würden ja gern mit Ihnen reden, aber wir dürfen gar nicht. Wir dürfen nicht einen Pieps dazu sagen, Sie müssen im Auswärtigen Amt anrufen. Die Bundeswehr hat an dieser Stelle null Handlungsspielraum, null. Das ist die Situation. Das heißt, das Auswärtige Amt hört offensichtlich den Bundeswehrkameraden nicht zu, unter denen es einige gibt, die sehr gute Ahnung, Einsicht und Erfahrung auch im Austausch mit den Taliban haben. Schließlich war das Teil meines Unterrichts am Zentrum Innere Führung nach dem schönen alten Motto, redet miteinander. Ja? Und die kennen sich aus, wie man mit Taliban redet und dürfen nicht. Und das Auswärtige Amt macht es nicht und hat einen Mann hingeschickt, wir haben das, glaube ich, kommentiert, den Herrn Potzel, als obersten Verhandlungsführer, der sich zuallererst mal über islamische Kultur im Allgemeinen und die Taliban im Besonderen so negativ ausgelassen hat, dass ich ihn als Außenminister gleich aus dem Dienst entfernt hätte. Der kann dann in irgendeinem historischen Institut die Akten sortieren, aber sowas brauchen wir gar nicht im Auswärtigen Amt. Wir haben 1,3 Milliarden Muslime weltweit, da brauchen wir niemanden im deutschen Auswärtigen Amt, wo wir gute Beziehungen mit vielen islamischen Staaten haben, der den Islam schlecht macht und sich irgendwie despektierlich über die islamische Bewegung äußert. Ist nicht sinnvoll, so jemanden im Amt zu haben. Und das riecht ein bisschen auch, das hat einen rassistischen Unterton, wie der sich ausdrückt, finde ich extrem unangenehm. Und das ist tatsächlich die Lage. Hier ist es also quer zwischen Bundeswehr, ist auch steht offen im Spiegel und so weiter, Bundeswehr, militärischer Abschirmdienst, Bundesnachrichtendienst und Auswärtiges Amt sind völlig überkreuzt, schieben sich gegenseitig Vorwürfe zu. Allerdings kann ich nur sagen, das Auswärtige Amt ist betroffen. Und tatsächlich hat es auch schon Reaktionen gegeben. Nicht der bayerische Ministerpräsident Söder möchte gern, dass die CDU an der Bundesregierung bleibt, allerdings ohne den Herrn Heiko Maas als Außenminister im Außenministerium von der SPD.
Herr Hossel, es gibt nun eine Reihe von Problemen innerhalb Afghanistan.
Ja.
Sie haben so ein paar Dinge dazu erwähnt, dass das Geld Afghanistan eingefroren worden ist. Aber nicht nur diese Summe, sondern auch bei der Weltbank hat Afghanistan über 9 Milliarden US-Dollar. Die werden, wie die Verantwortlichen dazu sagen, nicht an Afghanistan geflossen. Also wie kann das Land überhaupt dann regiert werden? Ohne Geld, ohne einfach Struktur und nichts. Die Probleme im Lande sind, wie ich meine, wirklich enorm.
Ja, Sie haben vollkommen recht. Und das nenne ich, also es erinnert mich so ein bisschen an den berühmten Antiterrorkrieg. Und ich habe vor den Bundeswehrsoldaten erklärt, wir führen ja nicht Krieg gegen Terror, wir managen Terror. Was wir machen, ist Terrormanagement. Diesen Begriff habe ich 2006 für meinen Unterricht am Zentrum Innere Führung der Bundeswehr sozusagen geprägt und habe ihn dann aufgefüllt mit allerhand Angaben, was eigentlich Terrormanagement ist. Auswahl von Terroristen, Unterstützung von Terroristen, logistisch, militärische Ausrüstung und dann noch Expertise und geheime Daten für Anschläge und. Also das ganze Zeug, das jetzt abläuft mit IS zum Beispiel, ist ein typischer Fall von Terrormanagement. Und diese komplette Unordnung in außenpolitischen und außenmilitärischen Geschehen, das sehen wir jetzt auch in Afghanistan. Und da wird absolut absichtlich gemanagt, dass dieses Land ins Chaos fällt. Und wissen Sie, wann wir das letzte Mal hatten, als die Sowjetunion abgezogen ist? Da haben dann die Sowjetunion und der Westen gemeinsam dafür gesorgt, durch ständiges Finanzieren von irgendwelchen Milizen gegeneinander, miteinander, sonst irgendwie, dass das Land auf keinen Fall zur Ruhe kam. Und das funktioniert nach dem schönen alten Motto, das ich ja auch leider Gottes bei der Behandlung vieler Themen, die Sie und ich miteinander haben, immer wieder zitieren musste, nämlich Muslime töten Muslime. Das liebste heimliche Hobby Washingtons. Und das ist hier tatsächlich wieder mal aktiv, diese Maxime, dieses Programm. Und es macht mich wütend, das mit anzuschauen. Aber inzwischen wehre ich mich, weil ich alles öffentlich mache. Und die Menschen schätzen das sehr und die Zuschauer und Klickzahlen steigen bei mir. Solange ich darf und kann, werde ich das weitermachen und werde offen informieren. Dieses Interview ist Teil davon. Und ich bedanke mich für die Chance, die wir hier haben, das offen zu besprechen. Der Westen möchte ganz offensichtlich Afghanistan zu einer Chaoszone basteln, weil der Westen nicht in der Lage war, hier eine vernünftige, faire, menschlich angenehme Ordnung zu schaffen, mit seinen 2,3 Billionen US-Dollar nicht, obwohl man, hätte man das nicht alles klauen lassen, die Afghanen in einen richtig wohlhabenden Staat hätte verwandeln können mit diesem Geld. Das ist ja grotesk. Ich möchte gar nicht wissen, was Deutschland mit 2,3 Billionen Dollar alles anfangen könnte. Aber Afghanistan, das drittärmste Land der Welt oder so ähnlich, kann auf jeden Fall solches Geld fantastisch gebrauchen. Und weil die Afghanen ein kluges, intelligentes, aber eben ganz schlecht ausgebildetes Volk sind, wäre das da sozusagen wie ein Regenguss über der Wüste niedergegangen. Das Land wäre heute blühend in den hintersten Winkel. Niemand müsste mehr Hunger haben. Aber nein, wir wollten ja ein Korruptsystem installieren. Und jetzt installieren wir obendrauf sozusagen wie einen Hohn gegen jede Moral und jede außenpolitische Klugheit noch ein Chaos-System.
Herr Hostel, nun kontrollieren die Taliban über, ich meine, fast 90% des afghanischen Territoriums. Aber wie ich vorhin gesagt habe, sie verfügen über kein Mittel, kein Geld. Ja. Und viele Menschen wollen das Land vielleicht auch deshalb verlassen. Wie lässt sich das Land aus der Krise führen?
Das kann doch nur so gehen, Herr Scharogny. Und das Gute ist, aus Ihrem Land ist dieser gute Vorschlag ja seit 20 und zig Jahren auf dem Tisch, dass man sagt, lassen Sie uns doch unsere regionalen Konflikte auch regional lösen. nachdem nun die USA wirklich über viele Jahrzehnte, über 40 Jahre bewiesen haben, dass sie an der Stelle nicht gut tun. Wie wäre es denn, wenn eine Staatengruppe, ich sag mal sowas wie Iran, Pakistan, China, die ehemaligen südsowjetischen Republiken an der Nordgrenze Afghanistans, einschließlich Russland gerne, wenn die sich nun alle zusammentäten in einer großen Konferenz und könnten sagen, wie schaffen wir denn eine Zone der Ruhe und Stabilität in Afghanistan und einigen uns gemeinsam über alle Interessen und schauen, ob wir nicht zusammen auf das Prinzip kommen, dass die Afghanen vor allen Dingen ihr Schicksal selber untereinander bestimmen lernen sollten. Denn wir haben ja in der Vergangenheit, nachdem die Sowjetunion schmählich abgezogen war, ja dieses System gehabt, dass viele Ausländer ihre eigenen Milizen in Afghanistan unterhielten, die sich gegenseitig das Leben zur Hölle gemacht haben. Das ist ja die Situation gewesen. Das möchte man ja dann vielleicht sinnvollerweise nicht wiederholen, wenn es dann in die Richtung einer echten Lösung gehen soll, wie Sie sehr verdienstvoll jetzt angesprochen haben.
Vielen Dank, Herr Hausfeld, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schorken.
Ja, danke schön.
Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer weiteren Folge aus unserer Sendereihe Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt. Gute Unterhaltung.
Sinnvolle Wegzeichen, besonnen gelegt. Es geht auch in diesem Teil unserer Sendereihe um die Gründung einer idealen Familie aus der Sicht des Propheten und seiner Ahlul Bayt. Die Familie ist Grundeinheit der Gesellschaft und die erste Gemeinschaft, in der die lebenswichtigen und emotionalen Bedürfnisse des Menschen gedeckt werden. Der Prophet und die Edlen aus seinem Hause haben dargelegt, wie der Islam die Familie sieht. Der Islam betont das Heiraten. Aus seiner Sicht ist es wichtig, den Ehepartner aufgrund moralischer Kriterien zu wählen. Die Wahl wirkt sich entscheidend auf die Zukunft der Ehe aus. Wird die Wahl gut getroffen, wartet ein schönes Familienleben auf das Ehepaar. Eine falsche Wahl kann jedoch zum Scheitern führen und das Leben für beide unerträglich machen. Bei der Wahl des Ehepartners sollen gemäß Empfehlung des Propheten und seinem Hause moralische Maßstäbe ins Auge gefasst werden, um die Voraussetzungen zu schaffen, dass sich die Eheleute in der Ehe spirituell weiterentwickeln. Laut Islam ist großer Wert auf die Religion und den Glauben zu legen. Der Prophet hat gesagt: Jemand, dem Gott ein dankbares Herz und eine Zunge, die Gottes ein Gedenk ist, und einen gläubigen Ehepartner, welche ihn in den Angelegenheiten des Diesseits und Jenseits unterstützt, beschert, dem hat er das Gute fürs Diesseits und Jenseits gegeben und von der Feuerstrafe zurückgehalten. Der Islam erwartet natürlich auch die Praktizierung der religiösen Lehren und in einigen Überlieferungen bezeichnet er auch die Zuverlässigkeit und die Sittsamkeit als wichtig bei der Entscheidung für die Ehe. Der Heilige Koran hat im Vers 13 der Sure 49 Hujurat die Gottesfürchtigkeit als den höchsten Wertmaßstab genannt und gesagt, dass derjenige höher geschätzt wird, der am meisten gottesfürchtig ist. Dort heißt es: O ihr Menschen, wir haben euch ja von einem männlichen und einem weiblichen Wesen erschaffen, und wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Gewiss, der Geehrteste von euch bei Allah ist der Gottesfürchtigste von euch. Gewiss, Allah ist allwissend und allkundig. Daher ist eine Familie, in der die Gottesfürchtigkeit stärker bewahrt wird, ein besseres Familienmodell als eine Ehegemeinschaft, in der das weniger der Fall ist. In einer vorbildlichen Familie sind beide, Mann und Frau, gottesfürchtig und fromm und halten die Grenzen, die Gott gesetzt hat, ein. Der Islam betrachtet einen Mann als würdigen Ehepartner, der fromm ist. Einmal beriet sich jemand mit Imam Hassan, Friede sei mit ihm, bezüglich der Vermählung seiner Tochter. Der Imam sagte: Vermähle deine Tochter mit einem Gottesfürchtigen, denn wenn er deine Tochter liebt, wird er sie ehren, und wenn er sie nicht liebt, wird er ihr kein Unrecht antun. Die Makellosen aus dem Prophetenhaus haben die Moral und Religiosität hervorgehoben, um falsche kulturelle Vorstellungen zu ändern. Einmal schrieb jemand einen Brief an Imam Javad, Friede sei mit ihm, und fragte ihn, was er machen soll. Er schrieb, er würde keinen Mann für seine Töchter finden, der so würdig wäre wie er selber. Der Imam antwortete ihm: Ich habe gelesen, was du über deine Töchter geschrieben hast, und aus deinem Brief erfahren, dass du niemanden findest, der wie du bist. Aber Gott erbarme dich deiner. Mach dies nicht zum Maßstab und zur Bedingung für die Vermählung deiner Töchter. Denn der geehrte Prophet hat gesagt: Wenn jemand als Freier zu euch kommt, dessen Moral und Religiosität euch gefällt, gebt ihm eine Ehefrau. Denn anderenfalls wird ein großes Unheil und Verderben die Erde heimsuchen. Wasa el al-Shi'an. Juwaibir war ein junger, mittelloser Mann afrikanischer Herkunft. Er lebte zu Beginn des Islams und der Prophet Salawatullah alai setzte sich dafür ein, dass er die schöne Tochter eines Vornehmen in der Stadt Medina namens Ziyad ibn Labid heiraten könnte. Der Prophet begründete eine Empfehlung auf diese Weise: O Ziyad, Juwaibir ist gläubig und ein gläubiger Mann ist einer gläubigen Frau würdig und ein Muslim einer Muslimin. Also vermähle deine Tochter mit ihm und kehre dich nicht von ihm ab. Wasa'il al-Shia. Laut dem Erziehungsmodell des Propheten und der Imame aus seinem Hause sind es die religiösen Werte, durch die eine Ehe und Familie gefestigt wird. In einer guten Familie im Sinne des Islams werden weder Frau noch Mann gegenüber den Problemen des Lebens die Geduld verlieren. Sie sehen vielmehr in den Härten des Lebens eine Prüfung Gottes. Wenn es ihnen finanziell gut geht, sind sie Gott dankbar, und wenn nicht, bleiben sie geduldig. Als der Prophet Salawatullah alai einmal das Haus seiner Tochter Fatima, Friede sei mit ihr, betrat, sah er sie auf dem Boden sitzen, während sie ihr Kind stillte und mit einer Hand Mehl mahlte. Da traten dem Propheten Salawatullah alai Tränen in die Augen und er sagte, »Meine Tochter, die bitteren Seiten und Probleme des Lebens überwinde mit dem Gedanken an das Glück im Paradies.« Die edle Fatima antwortete ihrem Vater, indem sie ihre Dankbarkeit für alle Gaben Gottes bezeugte und sagte, dass sie sich freut, einen Gemahl wie Ali und Kinder wie Imam Hassan und Imam Hussein zu besitzen. Für den Erhalt des Familienlebens ist ein Mindesteinkommen von entscheidender Bedeutung. Familien, deren Einkommen finanziell nicht ausreicht, sind gefährdet. Der Islam schenkt diesem Punkt ebenso Beachtung und in einigen Überlieferungen heißt es, dass ein Kriterium für die Wahl des Ehepartners darin besteht, dass er ein Genug besitzt. Daher spielen der Beruf und die Erwerbsfähigkeit und Versorgung der Familie auch eine Rolle bei der Entscheidung für eine Ehe. Die Versorgung der Familie mit einem Einkommen seitens des Mannes gilt sogar im Islam als eine Art Dschihad, eine Anstrengung auf dem Wege Gottes. Die Imame haben ebenso Husne Chulq als wichtigen Maßstab für eine Heirat genannt. Damit sind ein gutes Verhalten und ein geeigneter Umgang mit den anderen, Bereitschaft zur Anpassung und Milde und Nachsicht gemeint. Die Grundlage eines Ehelebens sollten Verständigung und gegenseitige Unterstützung sein, und dies ist nur bei einem solchen guten Verhalten möglich. Laut der Erziehungspraxis der Ahlul Bayt soll die Zufriedenheit des Ehepartners den Vorrang genießen. Imam Reza, Friede sei mit ihm, hat gesagt, »Jeder Mann, der seine Frau glücklich und zufrieden macht, den wird Gott am jüngsten Tag glücklich machen.« Furu Kafim. Die Ahlul Bayt haben auch noch auf andere Weise zu einem passenden Verhalten mit dem Ehepartner angeregt. So zum Beispiel in dem folgenden überlieferten Wort aus Wasail al-Shia. Das richtige Verhalten zum Ehepartner führt zu Freude und Glück im Leben und verlängert es. Diese großen Vorbilder der Religion betonen, dass ein gläubiger Mensch, der seinen Ehepartner gut behandelt, eine höhere Stufe des Glaubens erreicht hat. Der Prophet hat gesagt, »Von allen Menschen behandle ich meine Gemahlinnen am freundlichsten«, Wasail al-Shiyam. Die Vorsteher der Religion sind das beste Beispiel für ein gutes Verhalten in der Ehe und Familie. Sie haben ihre Gemahlinnen geachtet und sie in spirituellen Angelegenheiten unterstützt. Im Rahmen des religiös Erlaubten sind sie auf Wünsche, die ihre Frauen oder Kinder hatten, eingegangen und sie haben es langmütig ertragen, wenn diese sich nicht gut verhielten. Um den geeigneten Lebenspartner zu wählen, müssen wir viele Maßstäbe und Regeln beachten. Mann und Frau müssen zueinander passen, damit sie unter Bewahrung ihrer Individualität in ihrer Ehe und Familie klarkommen. Zu den Dingen, die bei der Wahl des Ehepartners zu beachten sind, gehören Finanzkraft, kulturelle und soziale Übereinstimmung, geistige Reife und Verantwortungsgefühl. Wenn Mann und Frau auf dem gleichen oder ähnlichen sozialen, finanziellen und kulturellen Niveau sind, wird dies ihnen bei der gegenseitigen Anpassung helfen. Aber dies kann nicht als der einzige Maßstab für die Eignung eines Menschen als Ehepartner gelten. Gemäß dem Koran und den Wegweisungen sowie der Biografie der Großen der Religion reichen solche Kriterien für die Bevorzugung einer Person als Ehepartner nicht aus, sondern es ist, wie gesagt, die ähnliche Einstellung zu geistigen Dingen und Glaubensfragen, welche die Hauptrolle für eine wünschenswerte Familie spielen.
Liebe Zuhörer, nun hören Sie unseren Sonderbeitrag. Der Koran ruft zur Eintracht auf. Gute Unterhaltung.
In diesem Beitrag beleuchten wir die Bedeutung und positiven Wirkungen der Solidarität aus der Sicht des Korans. Als die Offenbarungsverse einer nach dem anderen ins Herz von Prophet Muhammad, Salawatullah alaih, gesandt wurde und er diese unverändert den Menschen verkündete, begann ein tiefer Wandel unter ihnen. Die Verse waren ein Aufruf an die Menschen zur Anbetung des einen Gottes, zur Freundschaft und Hilfsbereitschaft und zur Wohltätigkeit gegenüber den Bedürftigen und führten den Weltbewohnern die Herrlichkeit ihres Schöpfers vor Augen. Doch nach dem Tod des Propheten kam es allmählich immer mehr zur Spaltung des muslimischen Volkes in verschiedenen Gruppen. Streitigkeiten zwischen den verschiedenen islamischen Rechts- und Denkschulen und den islamischen Völkern sind ein kompliziertes Problem, welches die islamischen Gemeinschaften geschwächt und der gesamten muslimischen Weltgemeinschaft große materielle und immaterielle Schäden zugefügt hat. Indes betont der Heilige Koran ständig die Einheit unter den Gläubigen und fordert die Verbundenheit und den Gemeinschaftssinn der Muslime. Zum Beispiel heißt es im Vers 10 der Sure 49: Die Gläubigen sind ja Brüder, stiftet drum Frieden zwischen euren beiden Brüdern und fürchtet Allah, auf dass ihr Barmherzigkeit erfahren möget. Gott, der Barmherzige, hat im Heiligen Koran die Geschlossenheit als Voraussetzung für die Fortschritte der Muslime bezeichnet und er hat deshalb gesagt, dass sie Brüder füreinander sind.
Laut Koran hat die Vereinigung der Muslime viele Vorteile für sie. Der Koran hebt als wichtigstes Resultat der Einheit die Wahrung von Sicherheit und Frieden in der Gesellschaft hervor. Bei Solidarität wird die Menschenliebe und die Hilfsbereitschaft in einer Gesellschaft gestärkt und Spannungen werden beseitigt. Im Koran steht: Und gedenket Allahs Huld an euch, als ihr Feinde waret und er dann eure Herzen zusammenführte, worauf ihr durch seine Gnade Brüder wurdet. Ihr waret am Rande einer Feuergrube und er rettete euch. Also macht Allah euch seine Zeichen klar, auf dass ihr recht geleitet seiet. Sure 3, Vers 103. In diesem Koranvers symbolisiert die Feuergrube Konflikte und kriegerische Auseinandersetzungen. Ein weiteres Ergebnis der Vereinigung und Solidarität sind laut Koran Stabilität und Stärke einer Gesellschaft. Wenn sich eine Gesellschaft von Konflikten freimacht, rücken die Menschen näher zusammen und bilden feste, geschlossene Reihen, sodass der Feind keine Möglichkeit findet, einen Keil zwischen sie zu treiben und ihnen zu schaden. Der Koran mahnt vor der Schwächung durch innere Konflikte. Im Vers 46 der Sura 8 heißt es: Und hadert nicht miteinander, damit ihr nicht schwach werdet und euch die Kraft nicht verlasse. Der Koran nennt einige Möglichkeiten zur Erreichung von Einheit. Der wichtigste Faktor für Einheit ist die gleiche Zielsetzung. Daher möchte der Koran von den Muslimen, dass sie als ihr wichtigstes Ziel die Erreichung eines vollendeten Glaubens und die Erfüllung der islamischen Pflichten anstreben, damit sie dank dieses gemeinsamen Zieles zur Einheit und Größe gelangen. Ein weiterer wichtiger Schritt zur Erreichung von Verbundenheit und Einmütigkeit ist gemäß Koran die Läuterung der Seele. Der Koran fordert die Menschen auf, ihr Ich zu läutern, die Prinzipien der Gottesfurcht zu beachten und das Gute in der Gesellschaft zu unterstützen. Hässliche Eigenschaften wie Neid, Hochmut, Nachträglichkeit, Eigensinn, Streben nach dem Weltlichen und nach Prestige oder auch die Angewohnheit, über andere hinter ihrem Rücken nachteilig zu reden oder sie zu verleumden, sind Dinge, die wesentlich zur Spaltung unter den Menschen beitragen. Unterdessen unterstreicht der Koran gute Werke wie die Wohltätigkeit und Opferbereitschaft. Es sind Faktoren der Einheit. Denn Menschen, die anderen Gutes tun und Selbstverzicht üben, schaffen die notwendigen Voraussetzungen für Eintracht und Gemeinschaftssinn in der Gesellschaft.
Allerdings macht der Koran auch darauf aufmerksam, dass der Feind in und außerhalb der muslimischen Gemeinde nicht davon ablässt, bei Schwachpunkten und Problemen anzusetzen, um die Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Imam Ali a.s. beklagte sich einmal über seine Anhänger, weil sie untereinander uneinig waren und sagte: Bei Gott, dass die Leute aus Scham, das feindliche Heer des Morvie, sich für ihre ungerechte Sache vereinen, während ihr in einer gerechten Sache miteinander uneins seid, hat eine mörderische Wirkung auf das Herz und bereitet ihm Kummer. Aus Nahjol Balore, Ansprache 27. Es gibt heute mehr als 1,5 Milliarden Muslime auf der Welt und der einmalige Fortschritt in einigen islamischen Ländern, zum Beispiel im Iran, ist für den Weltimperialismus alarmierend. Für die Feinde war die Einheit der Muslime von Beginn an ein Nachteil und sie haben mit aller Macht zwischen ihnen zu spalten versucht. Daher haben sie inzwischen begonnen, die Aktivitäten und abweichlerischen Sekten, die nur scheinbar religiöser Natur sind, in den Ländern mit muslimischer Bevölkerung zu unterstützen. Die wahhabitische Sekte ist ein Werkzeug des Westens und Israels geworden, um den echten Islam zu bekämpfen. Diese Sekte, die behauptet, der Koran sei ihr Glaubensbuch, achtet gar nicht auf die hohen Botschaften dieses Gotteswortes und treibt es mit ihren Morden an Muslimen inzwischen noch schlimmer als die Islamfeinde. Wir begegnen in der blutigen Vorgeschichte der Wahhabiten zahllosen Massakern und diese alten auch in der Gegenwartsgeschichte an. In Syrien, Irak, Pakistan und Jemen und anderen Teilen der islamischen Welt sind wir Zeuge davon. Eine der wichtigsten abwegigen Eigenschaften dieser Sekte besteht darin, dass sie die hohen Inhalte des Korans nicht beachtet und nicht über die Zeichen Gottes nachdenken. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. صلي على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد. Die Ratsuche bei den Edlen aus dem Hause des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam und die Kenntnis von den wertvollen Worten dieser Auserwählten spielen eine große Rolle beim richtigen Koranverständnis, aber die Wahhabiten haben sich selber den Segen verwehrt, an den sie gelangen könnten, wenn sie das Wissen der Imame beachten und über den Koran nachdenken würden. Sie haben in Wirklichkeit niemals den Koran richtig gedeutet und niemals zur Einheit unter der Muslime beitragen können. Gründe für die Abweichung dieser Gruppe und für ihre Rolle als Unruhestifter in der islamischen Welt sind die Abkehr vom wahren Islam und dem heiligen Koran, blinder Eifer, Irrationalität und ethnischer Stolz, Gewalt, Liebe zum Irdischen und die ihre finanzielle und geistige Unterstützung durch Saudi-Arabien, England und die USA und ihre Verbündeten. Die Herstellung von Einheit und Brüderlichkeit unter den Muslimen auf der ganzen Welt ist eines der wichtigsten Ziele des Islams. Zur Hervorrufung der vereinten islamischen Weltgemeinde und der Erstarkung der islamischen Welt wird die Vereinigung um die Achse der Religion und der gemeinsamen Überzeugungen erforderlich und dürfen Unterschiede nicht überbetont werden. Das sind wichtige Weisungen des Korans. Imam Khomeini, der Begründer der Islamischen Republik Iran, zitiert eine der klarsten Anweisungen des Islams für die Einheit, die im Vers 103 der Sure 3 steht: Und haltet euch allesamt fest am Seile Allahs und seid nicht zwieträchtig. Imam Khomeini erklärt: Es sind eine Sünde, sich nicht an diese göttliche Gebot zu halten. Das Gebot des Islams lautet, dass alle sich am Seile Allahs festhalten sollen. Wenn die Völker und Regierungen siegen und an die islamischen Ziele mit allen ihren Vorteilen für die Menschheit gelangen wollen, müssen sie sich an diesem Seil Allahs festhalten, sich vor Streitigkeiten und Zwietracht hüten und die Anweisung des Allmächtigen befolgen.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastoday.com und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen. Thank you.